Der Maler Heinrich Basedow im Nationalsozialismus. Eine Recherche zur aktuellen Ausstellung in der Gehre-Stiftung Neumünster. Eine Produktion vom Freien Radio Neumünster im September 2018.
Also es ist einfach so, dass ich mir über viele, viele Jahre gemeinsam mit Frau Dr. Bärbel-Marnitz sehr, sehr gewünscht habe, diesen Künstler Basedow den Jüngeren mit seinen wunderbaren Bildern auszustellen. Und das ist uns nur gelungen. Da kann man sagen, was lange währt, wird endlich gut. Und dass es nun mal wieder an der Zeit ist, so einen tollen Künstler, der so ein eigenständiges Werk geschaffen hat, was unvergleichbar ist mit allen anderen, ist jedenfalls meine persönliche Meinung, das finde ich, ist es einfach jetzt wert, mal gezeigt zu werden. Und dafür sind wir hier einfach der richtige Ort.
Brigitte Girisch und die Kieler Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung Dr. Bärbel-Marnitz sind sichtlich zufrieden. Der Maler Heinrich Basedow, der Jüngere, wurde seit 1984 nicht mehr nennenswert ausgestellt. Nach längerem Schweigen über den Maler hierzulande, beschreibt es die Ankündigung der Gehre-Stiftung. Er starb bereits 1994 im Alter von 98 Jahren in Kiel. Seit dem 2. September und noch bis zum Jahresende sind nun über 50 seiner insgesamt 200 Werke in Neumünster zu sehen. Sein Schwerpunkt lag auf Naturbildern und Porträts. Warum aber wurde geschwiegen? Warum wurde er nicht mehr ausgestellt? Eine der Ursachen war sicher die Diskussion um seine Person. 1978 sollte Heinrich Basedow, der Jüngere, den Kulturpreis der Stadt Kiel erhalten. Doch seine Rolle im Nationalsozialismus wurde nun öffentlich zum Thema. Er nahm den Preis schließlich nicht an. Bereits 1930 war er der NSDAP beigetreten und war später bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der SA und in der Wehrmacht. Bei der Eröffnung der Ausstellung am 2. September in Neumünster ging Anders Petersen, der Vorsitzende des Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler im Landesverband Schleswig-Holstein, auf seine Rolle in der NS-Zeit ein. Der holsteinische Kurier titelte: Viel Lob für Basedow-Ausstellung. Bis unter das Dach der Villa Wachholz drängten sich 100 Besucher, um die Bilder des 1994 in Kiel gestorbenen Künstlers zu erleben. Petersen plädierte in seinem Grußwort für eine Trennung zwischen künstlerischem Schaffen und eventuell politischem Wirken Basedows. Er verdient es schlichtweg, gewürdigt zu werden, meinte er. Zitat Ende. Während der holsteinische Kurier die NS-Zeit damit immerhin erwähnte, findet sich im Bericht der Kieler Nachrichten zur Ausstellungseröffnung kein Hinweis darauf, ebenso wie die Ausstellungsankündigung auf der Webseite der Gehre-Stiftung. Brigitte Girisch nimmt wie Petersen Basedow in Schutz.
Ich finde, man sollte das persönliche Leben und das Werk dieses Künstlers auch ein bisschen streng auseinanderhalten. Das wird man bei Herrn Nolde auch tun müssen. Die Zeit in der Geschichte macht es immer ein bisschen einfacher, ein, sagen wir mal, sachliches Urteil zu fällen. Das ist der Abstand der Geschichte, der immer wichtig ist. Und der ist natürlich jetzt, der wächst. Und insofern wächst sicher auch die sachliche Auseinandersetzung mit diesen zwei Gesichtspunkten.
Dieser Abstand der Geschichte sei also jetzt erreicht, meinte Brigitte Girisch. Bleibt die Frage, warum das in der Ausstellung nicht zentraler thematisiert wird. Denn schließlich fertigte Heinrich Basedow 1936 auch ein Porträt Adolf Hitlers an. Die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Bärbel-Marnitz, dazu.
Er hatte unter seinen Freunden dann ja auch welche, die ganz stark den neuen Mann an Deutschlands Spitze verehrten. Und soweit ich unterrichtet bin, ist er mit einer Freundin aus diesem Kreis auch Hitler persönlich begegnet. Und das war dann auch ein Auftrag geworden, was er Hitler malen sollte. Man kann das Bild in einer alten fotografischen Wiedergabe im Internet-Werkverzeichnis sich aufrufen. Ich habe es in meinem neuen Katalog jetzt nicht abgebildet. Erstens, weil die Vorlagenqualität einfach zu grausam war und auch, weil dieses Porträt einfach ganz, ganz scheußlich ist. Und es wurde auch abgelehnt, weil er eben die Augen von Hitler so gewaltig und glubschäugig und absolut hässlich dargestellt hat. Ja. Aber das Bild ist ja untergegangen. Ein Chauffeur des letzten Besitzers, der hat das als zu belastendes Material empfunden, bei seiner Flucht aus Dresden nach Hamburg, sodass er das wohl abgefackelt hat. So geht die Geschichte und Basedow erwähnt es auch selbst so in seinem Bericht über die Geschichte dieses Porträts. Aber es war eben auch ein gescheiterter Versuch, in der NS-Zeit vielleicht als Maler auch Anerkennung zu gewinnen.
Das sagt Dr. Bärmel-Marnitz, Kuratorin der Ausstellung. Der Berliner Kulturwissenschaftlerin Claudia Schmölders ist es zu verdanken, dass unter den rund 200 Werken Basedows das Hitler-Porträt auch öffentlich nicht vergessen wurde. Im Jahr 2000 veröffentlichte sie ihr Buch dazu. Basedows Hitler-Porträt zierte den Buchtitel ihrer englischen Ausgabe Hitler's Face, The Biography of an Image.
Hier handelt es sich ja um ein adorierend heißt anbetendes, verehrendes Porträt, welches unfreiwillig komisch ist. Und um diese Komik gab es eben natürlich Diskussionen.
Claudia Schmölders assistierte Basedow damit, von Hitler fasziniert gewesen zu sein. Sie bezog in ihre Recherchen auch seine Autobiografie mit ein, aus der sie hier zitiert.
Im Jahre 36-37 schreibt also Herr Basedow, im Jahr etwa 74 hat er das verfasst, malte ich im Auftrag der Stadt Hamburg das große Bild der Stadt Hamburg mit allen Einzelheiten. Als ich es unter großer Belobigung abgeliefert hatte, wurde ich gefragt, ob ich auch ein Bild des Führers für die Stadt malen könnte. Denn Hamburg hatte wohl als einzige Stadt des Reiches noch immer kein Bild des Führers im Rathause. Ich sagte, ich hätte zwar noch kein Führerbild gemalt, aber natürlich würde ich es gern machen. Aber Hamburg müsste dann dafür sorgen, dass der Führer mir Modell sitze. Also das war eine ganz naive Bemerkung, weil jeder wusste, dass Hitler überhaupt niemandem Modell saß, sondern eben einen Fotografen hatte, Heinrich Hoffmann. Der hat alle Fotos von ihm gemacht. Und diese Fotos von diesem Heinrich Hoffmann mussten alle Maler benutzen. Also die meisten Porträts, die wir kennen, sind nach Fotografien von Heinrich Hoffmann gemalt worden. Gut, das wurde also natürlich abgelehnt. Aber ich zitiere jetzt nochmal Basedow, ich bekam den Auftrag. Für mich war es wie immer eine große, ernste Aufgabe. Ich beschaffte mir viele Fotos, richtete mich jedoch entscheidend nach persönlichen Eindrücken. Denn ich hatte Hitler mehrmals stundenlang beobachten können. Er ist also Hitler nachgelaufen, um ihn an bestimmten Orten und bei Reden beobachten zu können. Und aus dieser Beobachtung heraus hat er dann dieses Porträt gemalt. Also das Hauptthema dieses Bildes sind die Augen, die auf eine Weise aus dem Kopf herausquellen, dass es eben hart an der Karikatur ist, das Ganze. Und es wurde dann eben tatsächlich auch von den Auftraggebern, die ihn eben angeheuert hatten, bemängelt. Und er selber schreibt, also sein Gesicht ist schwierig zu erfassen. Er hatte keine typischen Diktatorenzüge wie Mussolini, sondern seine Gesichtsformen sind weich und nicht markant. Aber eines war gewaltig, die Augen. Alles andere verblasste gegen diese Augen. Und nun wurde das Bild eben dann zum Teil abgelehnt. Und dann hat sich jemand erbeten, der General Friedrichs zum Beispiel hat gesagt, das können Sie gar nicht abliefern. Und dann gab es einen Herrn Nieland und der hat es dann an sich genommen, hat es privat finanziert. Und dieser selbe Nieland wurde dann Oberbürgermeister in Dresden. Und der hat das Bild mit nach Dresden in sein Amtszimmer genommen und dort gezeigt und hatte also vor diesem Bild agiert. Dann wurde es aber vor dem Einzug der Russen also vernichtet. Gut, das war also die Geschichte, wie er das selber gesehen hat. Und die Art des Malens, also diese feine, altmeisterliche, sehr fein gearbeitete Oberfläche dieses Bildes, hat mich jedenfalls an die Märchentradition erinnert. Es ist ein Bild eigentlich aus der Idee des Märchens geboren und hat auch wie die Idee, das Märchen mit einem einsamen Helden, der durch den Wald läuft und alleine ist mit seinen Träumen. Ähnliche Träume hatte also dieser Maler offenbar beim Anblick des Führers. Und ich habe das als eine pathologische Version empfunden. Und man muss annehmen, dass die Leute, die es betrachten konnten in Dresden, möglicherweise selber Hitler in dieser Form, in dieser stierenden, anstierenden Intensität erlebt haben oder vielleicht eben auch drüber gelacht haben. Das weiß man ja heute nicht mehr. Insgesamt hat dieser Basedow also einen Sonderfall im Rahmen der Herrscherikonografie geliefert, weil normalerweise eben ein Herrscher mit irgendwelchen Auszeichnungen, also irgendeine Gestik, eine Robe, eine Uniform oder allegorische Staffage, kein Pferd findet man, kein Podest, kein Thron, keine applaudierende Menge, keine schöne Frau, keinen Diener, keinen Hund, einfach nichts, nur das Gesicht. Und da müsste man sagen, es ist ein Intimbildnis geworden, ein ganz intimes Bildnis mit diesem stierenden Hitler. Und da fragt man sich eben, was war in diesem Menschen zu erkennen, in dem Maler? Was hat der Maler da versucht? Eben, wie gesagt, weil er selber ihn offenbar auch so erlebt hat. Und Leute, die eben die Hitlerbilder studiert haben, wissen, dass tatsächlich Hitler auch im lebendigen politischen Leben sehr häufig mit diesem Blick beschrieben worden ist. Und dass man sehr häufig behauptet hat, dass eine bestimmte Situation, in der Hitler dominieren wollte und Menschen überreden wollte, auch übrigens Generäle, diesen Blick annehmen konnte. Also man nennt das ja die Augen leuchten auf, dieser Blick. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, aber damals gab es das. Und ich habe den Eindruck, dass Basedow der Einzige war, der das in dieser Verrücktheit voll dargestellt hat. Jetzt kann man fragen, warum hat er sich überhaupt in diesem, man nennt das ein apotropäisches Entsetzen, also apotropäisch heißt eben eine Art Angstabwehr, dass jemand, der so schaut, auch jemand abwehren will. Das ist eine Art von Waffe in der Mimik, eine mimische Waffe. Und diese Waffe hat Hitler eben, wie gesagt, öfter dargestellt, aber dass der Maler sich gewagt hat, dieses darzustellen, ist eben eigentümlich. Man kann daraus letztlich aber natürlich eine große Anhänglichkeit an Hitler bei ihm erkennen und ablesen und seine etwas spät bekannt gewordene Laufbahn als Wehrmachtsangehöriger spricht ja Bände. Er hat das Bild 1937 als Auftragsarbeit der Stadt Hamburg abgeliefert und wurde dann 1939 bei der SA inzwischen und natürlich bei der NSDAP und er ging dann eben in die Wehrmacht und war dann bis 1945 auch im Kriege. Und nach 1945 hatte er längere Entnazifizierungs- oder vielmehr eben Schuldprozesse zu überstehen. Er wurde erst ziemlich scharf angegangen und dann aber doch als Mitläufer nur eingestuft. Und ich nehme an, dass das in der Ausstellung ja auch alles mitgeteilt wird, dass er dann eine relativ friedliche Laufbahn noch in der Kunstwelt nach 1945 erleben konnte, obwohl er sehr alt geworden ist, 94 gestorben, fast 100 ist er geworden.
Das sagt Claudia Schmölders, Kulturwissenschaftlerin aus Berlin. Der Maler Heinrich Basedow lebte bis 1945 in Potsdam. Hier begann seine Zeit als Maler, aber auch als einflussreicher Kulturpolitiker. Basedow kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder nach Potsdam zurück. Einer der wichtigsten Persönlichkeiten war damals der Potsdamer Buchhändler Karl Heidkamp. der Musikwissenschaftler und langjährige Feuilletonchef der Potsdamer Neuesten Nachrichten, Klaus Böstrin, hat zu Karl Heidkamp geforscht. In seiner Autobiografie ist über Heinrich Basenow Folgendes zu lesen.
Er ließ sich gerne in der Stadt Potsdam in SA-Uniform sehen, was er eigentlich gar nicht musste, aber er hat das deutlich gemacht. Hier bin ich, Heinrich Basenow, der Jüngere, und stehe zu Adolf Hitler. Karl Heidkamp schreibt über ihn, dass seine Kollegen, beispielsweise der Potsdamer Maler Fritz Frobart oder Otto von Kamicke, meinten, Basedow sei gar kein Maler, nicht einmal Grafiker. Er schreibt auch, dass diese beiden Herren, Frobart und Kamicke, in gewisser Weise recht hatten, denn Basedow malte nicht im unter zeitgenössischen Künstlern geläufigen Sinne. Er war ein Spinner eigener Manier. Er kam vom Bauhaus aus Weimar mit nicht ganz verdauten kommunistischen Ideen in seine Heimatstadt zurück. Also kommunistische Ideen und dann gewechselt vom linken zum rechten Spektrum, zum nationalsozialistischen, zu den nationalsozialistischen Ideen, denn er spürte, dass bei den Kommunisten nicht viel zu holen war. Er wollte ja auch Geld verdienen und hat dann bei den Nazis sich angedient.
Bis 1945 war Basedow einer der einflussreichsten Kulturpolitiker in Potsdam und weit weniger ein talentierter Maler, wie Klaus Böstrin ergänzt.
Ja, er war bei den Gildemeistern, also Potsdamer Malergilde, war er Vorsitzender. Er war im Potsdamer Kunstverein maßgeblich beteiligt und hat auch im Städtischen Museum Ausstellungen kuratiert und hat bestimmt, wer dort ausstellen darf und wer nicht. Das war also, wer nicht im nationalsozialistischen Geiste malte, durfte dort nicht ausstellen. Na, das war so ungefähr von in den 35 bis, ja, bis 45, dann 45, ja.
Die Ausstellungskuratorin Dr. Bärbel Manitz hält dennoch daran fest, dass Basedow in Bezug auf die NS-Zeit eine weiße Weste hatte.
Basedow hat keine Rolle in der NS-Zeit gespielt. Wirklich nicht. Da ist nichts zu finden.
Aus ihrer Sicht hat die erste und einzige öffentliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit Basedows 1978 nicht erbracht, dass er ein NS-konformer Maler gewesen sei.
Basedow sollte ihn ja bekommen. Jens Christian Jensen hat eine ausgezeichnete Begründung geliefert. Damals war er ja der Direktor der Kieler Kunsthalle. Und dann wurde aber doch seine NS-Vergangenheit mal zum Thema gemacht. Und Basedow ist dem mutig entgegengetreten, hat gesagt, ich verzichte auf den Kulturpreis, ich will den Preis auch nicht beschädigen. Und gab unumwunden zu, natürlich war ich Nationalsozialist. Damals hieß das in einem Zeitungsartikel, zwei junge Kunsthistoriker haben eben die NS-Vergangenheit Basedows aufgedeckt. Aber was sie aufgedeckt haben, das war, dass er 1930 schon in die NSDAP eingetreten war. Das war passierte auf Rügen, also es war eine Ortsgruppe. Also da ist er da mit anderen zusammen in die Partei eingetreten. Aber ja, auch in der SA haben sie ihm da auch einen Rang verpasst. Aber er hat überhaupt keine Karriere gemacht innerhalb der NSDAP. Das zumindest ist, kann man so ganz klar sagen. Und er ist auch nie ein NS-konformer Maler geworden, wie andere, die sich dann mit ihrem Stil anbiederten. Also wenn wir uns angucken. Oskar Martin Amorbach oder Werner Peiner oder wie, ne, diese Figuren alle und so weiter. Davon ist er ganz weit entfernt. Freunde hatten ihn aufgefordert, sich an der Ausstellung 1937, große deutsche Kunstausstellung, zu beteiligen mit einem Gemälde. Also hat er dieses gewaltige Bild Möwe über Kutter bei stürmischer See, etwas furchteinflößend, von der Malweise, von der Auffassung, vom Thema her, eingereicht. Aber die Jury hat ihn ganz krass abgelehnt. Dieses Bild wurde vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, in Berlin versteigert und befindet sich jetzt in Privatbesitz. Ebenso wurde sein Hitlerporträt abgelehnt und genauso seine Vedute von Hamburg vor dem Krieg. Ein Auftrag auch der Stadt Hamburg über Freunde ihm vermittelt. 1938, das haben wir in der Galerie ausgestellt. Das ist noch nie ausgestellt gewesen. Und damit hat er auch kein Glück, eigentlich nur großen Ärger. Und dann wurde er ja 1939 eingezogen und nach Schleswig-Holstein geschickt. Er war der Kommandant der Marine-Flakstellungen. Friedrichsort, Eggernförde, am Seeberg, also verschiedene Stationen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Basedow dann in Schleswig-Holstein zu malen. Die Ausstellung zeigt vor allem Bilder aus den Jahren im Norden. Trotz seines Hitler-Porträts heißt die Ausstellung »Ich habe immer nur das Schöne gemalt«, der große Einzelgänger in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Die Gehre-Stiftung kündigt ihn so an. Seine Bilder sind von atemberaubender Akribie und Schönheit und zeigen eine wunderbare Welt aus Natur und Fantasie. Basedows Farben entfalten einen eigenartigen Zauber und metallischen Glanz. Das künstlerische Spektrum umfasst Motive aus Natur und Landschaft, Tierbilder, auch Porträts und symbolhaft religiöse Bilder. Zumeist von stilllebenhafter Bewegungslosigkeit und seltsam atmosphärelos haben seine Malereien die Anmutung von Ikonen. Nach längerem Schweigen über den Maler Heinrich Basedow hierzulande präsentiert die Gehre-Stiftung in Neumünster nun eine Ausstellung über sein Leben und Werk. Claudia Schmölders dazu.
Ich finde diese Ankündigung beklemmend. Ich finde diese Ankündigung wirklich beklemmend. Eine totale Übertreibung der Wichtigkeit von dem Mann. Kinder. Also das ist natürlich jetzt die Folge dieser ganzen Versuche in dem Dritten Reich eben noch was Gutes zu finden und zu sagen, das war nicht alles schlimm, das war im Gegenteil ganz herrlich. Aber so kann man nur nicht von Schönheit schlechthin heute noch so zu reden, ist doch ganz einfältig von dieser Kuratorin. Ich finde das einfältig. Du kannst ja nicht sagen, dass ein Mann, der von der neuen Sachlichkeit ausgebildet, also von den Vertretern ausgebildet wurde, dass der eigentlich ein Idol der Schönheit im Auge hat. Und was er über sich selber sagt, das darf man eigentlich auch nicht so ernst nehmen. Nicht? Man muss sich ja selber ein Urteil über diese Bilder bilden. Also mir kommt der Mann eher vor, eben wie aus der Grimm-Faszination. Die Deutschen hatten ja eine große Faszination mit Grimms Märchen. Und es gab 1974, das ist vielleicht interessant zu wissen, ein Buch von dem schweizerischen Märchenforscher Max Lüthi. Der hat eine Ästhetik des Märchens entworfen und da eben die Schönheit ins Zentrum der Märchenwelt gestellt. Vielleicht hat der Basedow das damals auch gelesen, als er angefangen hat, von seiner Schönheitsliebe zu sprechen. Sowas zum Beispiel müsste man erforschen. Max Lüthi aus Zürich hat ein Buch geschrieben, Anthropologie des Märchens oder das Volksmärchen. Das Volksmärchen als Dichtung, ich habe es sogar hier vor mir. Ästhetik und Anthropologie. Und da wird 1974 zum ersten Mal diese Idee, dass das Märchen ein Vermittler quasi der zentralen ästhetischen Kategorie, nämlich der Schönheit gewesen ist. Ich empfand kein einziges Bild von Herrn Basedow als besonders schön. Kein einziges. Man kann ein Stillleben als Stillleben wahrnehmen, man kann den feinen Strich wahrnehmen, aber nichts von all dem ist sozusagen in dem Sinne schön. Übrigens auch noch nicht mal so, wie man das im Märchen sagt, schön, weil da meistens die schöne Frau im Mittelpunkt steht. Und diese Bilder sind ja völlig asexuell. Die sind sind eben Stillleben.
Zu Lebzeiten umstritten und auch über seinen Tod hinaus. Die Gehre-Stiftung zeigt die Arbeiten von Heinrich Basedow, den Jüngeren, noch bis zum 22. Dezember 2018. Wir bedanken uns hier für die Recherche bei allen, die uns Informationen geben konnten, insbesondere Siegfried Jahn, der das digitale Nachlassarchiv für die privaten Künstlernachlässe in Potsdam erstellt hat, Dr. Bärbel Marnitz, die Kuratorin der Ausstellung, die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Claudia Schmölders und Klaus Büstrin und ehemaliger Feuilletonchef der Potsdamer Neuesten Nachrichten und Musikwissenschaftler.
Schauen Sie, bei dem Komponisten, ich gehe gleich auf die Musik bei mir immer, Richard Strauss, der wird sehr verehrt als Komponist, war aber, ich würde sagen, Nationalsozialist. Er war, in der Reichsmusikkammer war er der Chef. Also das ist etwas, oder Wilhelm Furtwängler, das ist alles etwas kompliziert. Also selbst ja bei Wagner, ne, das ist schwierig für manche zu verstehen. Also ich meine, die Kunst ist hervorragend teilweise, aber dann als Mensch haben sie versagt teilweise in ideologischen Dingen und geistigen Dingen.